D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Man denkt immer so ein bisschen drüber nach, vor so einer Sendung, ne? Was könnte so ein roter Faden heute sein? Irgend so ein Schlagwort, womit man durch die Sendung kommt. Geduld, ne? Nicht nur mit dem Wetter. Geduld ist tatsächlich auch ein Thema heute Abend in eine Stunde Film. Wir gucken nämlich endlich rein in den ersten Film von Ryan Gosling als Regisseur. Lost River heißt der. Den hat er schon letztes Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes vorgestellt, also vor über einem Jahr. Jetzt endlich kommt er in die Kinos. Der Mann musste Geduld haben. Das gleiche gilt auch für die Fans von Poltergeist, dem Original. Der war nämlich vor 33 Jahren in den Kinos, 1982. Und jetzt kommt das Remake raus, diesen Donnerstag in den Kinos. Sozusagen eine Art Poltergeist Reloaded. Musste man auch eine Menge Geduld haben. Passt auch zu Daniel Brühl, den habe ich getroffen, mit ihm gesprochen über seinen aktuellen Film Die Augen des Engels. Der dreht aktuell einen Marvel-Film. Ja, für die Hollywood-Karriere musste er auch Geduld haben, hatte aber gehabt, viele richtige Entscheidungen getroffen und heute ist er da, wo er ist. Also Geduld, so ein bisschen der rote Faden heute Abend in eine Stunde Film. Schön, dass ihr da seid. Auf geht's in diese Stunde.
D-Radio Wissen.
Wo ist Larry?
Hinten auf dem Hof.
Das ist Einsatzqualität. Siehst du an.
Das hier ist eine 2.
Ja, aber das hier ist eine 1.
Aber es ist nicht getrennt, also eine 2.
Ich sortier's dir aus.
Ich mach den guten Preis, wenn du es aussortierst.
Das ist ja auch 1er Kupfer. Klar machst du mir einen guten Preis.
Das hört sich ziemlich trostlos an und genau das ist es auch. In Ryan Goslings Regiedebüt Lost River. Gehört haben wir eben gerade Billy. Das ist ein junger Typ, vielleicht so 17, vielleicht maximal 18 Jahre alt, der in Lost River lebt. Das ist so eine ehemals blühende Stadt gewesen, mittlerweile aber echt nur noch so ein Geisterdorf. Alles ist wahnsinnig heruntergekommen. Nur noch ganz wenig Menschen leben überhaupt in Lost River. Unter anderem Billy mit seinem kleineren Bruder und seiner Mutter. Die wird gespielt von Christina Hendricks. Kennen einige von euch sicherlich als die Rothaarige aus der TV-Serie Mad Men. Also Billy mit seinem jüngeren Bruder und seiner Mutter lebt noch in Lost River. Einer Stadt, die so heruntergekommen ist, müsst ihr euch vorstellen, wie in so einer Art touristischen Slums, also die Häuser, die überhaupt noch stehen, die noch nicht dem Erdboden gleichgemacht worden sind, sind maximal noch zusammengehalten von so Resten aus Holz und Blech auf den Dächern, so zusammengenietet. Und Billy versucht ein bisschen Geld für die Familie zu verdienen, indem er Kupfer klaut. Überall da, wo man noch Kupfer finden kann in der Stadt, rupft er es raus und versucht es zu verkaufen, denn Kupfer ist einfach ein Rohstoff, der sich immer wieder gut zu Geld machen lässt. Das Problem ist nur, dass Billy nicht alleine ist. Er hat Konkurrenz durch so einen Typ, dem die Stadt mehr oder weniger gehört. So einen Rowdy, der keinen Zweifel daran lässt, dass eigentlich alles, was sich noch in Lost River befindet, ihm gehört.
Mir gehört diese Stadt! Mir gehört das Kupfer! Das ist mein Scheißkupfer! Ich habe Schilder aufgestellt, darauf steht, wehe, ich sehe noch ein einziges Mal deine verschissene Fresse! Willkommen in Bullytown!
Sehr düster gedreht von Ryan Gosling. Der Film ist, wie gesagt, schon letztes Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes gezeigt worden, in der Nebensektion en Saint-Henri-Gard, und ist mit sehr gemischten Reaktionen aufgenommen worden. Es gab von lautem Applaus bis zu lauten Buhrufen eigentlich alles, weil er sich einfach rausgenommen hat, Arthouse zu machen, so wie er es sich vorstellt. Also einen Film zu drehen, der auf der einen Seite wahnsinnig düster ist, dystopisch aufgebaut, der ein Amerika zeigt, wie es viele auch nicht wahrhaben wollen und nicht sehen wollen, denn das, was er in diesem Film völlig überspitzt darstellt, diesen völligen Zerfall dieser Suburbien, also dieser außerhalb der Städte gelegenen Wohnviertel, den gibt es ja tatsächlich in Amerika. Also auch da kann man mehr und mehr feststellen, dass die Ballungszentren größer werden, aber das ringsherum zumindest in einigen Teilen der USA immer weiter verrottet, und diese Szenerie hat Ryan Gosling genommen und überspitzt in so eine Art Präapokalypse gedreht, wo man also jederzeit das Gefühl hat, der Weltuntergang kann nicht mehr weit weg sein. Wenige Menschen in diesem Ort, die versuchen zu überleben, so auch diese kleine Familie, und nicht nur der Sohn ist der der versucht also mit Kupfer irgendwie Geld ranzuschaffen, sondern auch die Mutter begibt sich auf gefährliches Terrain. Es gibt nämlich irgendwo in einem Nachbarort, das ist auch alles gar nicht weiter definiert in diesem Film, abgesehen von der fiktiven Stadt Lost River, so ringsherum gibt es noch andere Orte, die ähnlich zerfallen sind, und da gibt es so einen ganz ominösen Nachtclub, in dem Dinge geboten werden, die man sich kaum vorstellen kann. Das ist wie so eine Art Belustigung der wenigen Reichen, die es noch gibt, die da hingehen, um ja auf Kosten anderer, vorzugsweise armer Menschen, sich da einen bunten Abend zu machen. Sehr verstörend alles gemacht, auch die Dialoge teilweise sehr zerhackt, wie Staccato im Wechsel miteinander. Ich glaube, dass Ryan Gosling gar nicht die Absicht hatte, mit diesem Film irgendetwas vorzuschreiben dem Zuschauer, sondern ihm vielleicht nur eine Idee zu geben, was werden könnte, wenn. Also wenn diesen Verfall niemand auffällt, wie das dann möglicherweise in 20, 30, 50 oder 100 Jahren in der Zukunft tatsächlich in diesen Vorstädten aussehen könnte. Auch die Zeit, wann dieser Film spielen soll, ist gar nicht genau festgelegt. Es wird irgendwann in der Zukunft angesiedelt sein, wann genau, da hat Ryan Gosling auch nichts weiter zu gesagt. Eine schöne Nebenrolle im Film hat Saoirse Ronan, die junge irische Schauspielerin, werden einige von euch auch kennen aus Filmen wie Wer ist Hannah beispielsweise, war ihre erste große Rolle in diesem Film, die sie da hatte. Und Saoirse Ronan verliebt sich in diesen Sohn der Familie und wohnt im Nachbarhaus zusammen mit ihrer Großmutter, die uralt ist, von der man auch oftmals gar nicht genau weiß, lebt sie noch oder sitzt sie schon tot in ihrem Sessel, also auch das sehr eine sehr düstere Familiengeschichte. Und da gibt es so eine immer wiederkehrende Szene, wo Saoirse Ronan also oben in ihrem Zimmer unterm Dach sitzt und auf so einer ganz alten, kaputten Bontempi-Orgel spielt und dazu singt. Whisper that you want me and I'll love you always. Truly you will be mine for eternity. Das ist eine Szene aus einem Film, den ihre Großmutter in einer Endlosschleife unten im Wohnzimmer immer wieder guckt. Also dieser Film läuft die ganze Zeit. Ein Film mit Liebesszenen drin. Und das ist so ein bisschen das ist, ja, Stilmittel Sehnsucht, was Ryan Gosling dadurch verbaut, dass er diese junge Enkelin, dieser greisen alten Frau, immer wieder dieses Lied singen lässt, um so eine Sehnsucht nach Liebe, nach Geborgenheit darzustellen. Ich bin auch mit sehr gemischten Gefühlen, erinnere ich mich gut dran, letztes Jahr in Cannes aus dem Film rausgegangen und wusste nicht genau, was ich davon halten sollte, musste den ein bisschen sacken lassen. Bin mittlerweile aber mit ein bisschen Abstand relativ begeistert davon, was Ryan Gosling da zusammengebaut hat, mit viel Aggression in der Visualität, mit aggressiven Farben, ganz oft auch Feuer als Element eingesetzt, also es brennt ganz viel im Film und das auch gerne mal nachts, also um dem Feuer noch eine deutlichere Kraft zu geben durch dieses Scheinen in der Nacht. Großartig besetzt, der gesamte Film, toll von allen gespielt. Ryan Gosling hat ein paar Fragen beantwortet zu seinem Film letztes Jahr in Cannes. Das waren nicht besonders viele, was er da gemacht hat. Er wollte diesen Film eigentlich eher so unter ferner Liefen im Festival halten. Aber Geduld zieht sich weiter, denn auch er hat uns erzählt in Cannes, als er den Film vorgestellt hat, dass diesen Film überhaupt zu machen eine reine Geduldsfrage war. It's a lot of work and it takes a long time, you know. It's a totally different process because it's, for me it's been 3 years, which is, you know, as an actor it's not like it's not hard, but it's a few months, it's maybe 6 months, but to have to wrestle with something for 3 years, you really get into a relationship with it, and it's a very different way of working and experience. Als Schauspieler sagt er bis zu maximal 6 Monate involviert in irgendeinen Film. Für diesen Film als Regisseur, als Macher für Lost River hat er insgesamt 3 Jahre gebraucht. Dann nochmal 1 Jahr, bis er fertig war und nochmal ein weiteres Jahr, bis er überhaupt jetzt ihn in die Kinos gekriegt hat. Das heißt, wir reden da von einem Zeitraum von 5 Jahren insgesamt für einen Film. Also was kann sich einfach schon extrem in die Länge ziehen. Er hat natürlich auch was dazu gesagt, dass der Film beim Festival in Cannes letztes Jahr so mit gemischten Reaktionen aufgenommen worden ist, hatte ich vorhin kurz gesagt. Von lautem Klatschen bis lautem Buhen war alles dabei. Und da hat er ziemlich cool drauf reagiert, wie ich fand.
I think it's great, you know. I mean, this is what's great about films, that you don't, you know, it's not the same for everyone, and you don't have to like a movie if you don't like it. You don't have to have a good experience. You know, that's not, you're not trying to satisfy everyone. You know, it's, there's so many films that you, the people who, it'll be for whoever it's for, you know. And you'll have a good experience one time, and maybe you'll see it years later, and then you'll have a bad experience. You know, they're just, they're, I think it's important that not everyone feel the same way about your film. I think it's great that the people are so passionate about it, you know, and you know, thank God. It's like if it was just like, you know, okay, next, you know, then what are we doing?
Sehr diplomatisch von Ryan Gosling, der da gesagt hat, es ist das Schönste am Film, dass jeder Film finden darf, wie er möchte. Von total scheiße bis super, dass da alles dabei ist, sagt er, da kann er bestens mit dealen. Viel schlimmer wäre es für ihn, wenn ja, er Filme machen würde, wo man hinterher sagt, ja, okay, so jetzt den nächsten bitte. Also okay mag er nicht und das merkt man tatsächlich, wenn ihr euch diesen Film am Donnerstag anschaut. Ich glaube, es gibt nicht viel zwischen irgendwie beeindruckt sein und super finden und rausgehen aus dem Film und denken, was für ein totaler Schwachsinn war das denn? Bildgewaltig fand ich ihn absolut. Die Story ja, ist schwierig. Es ist, wie gesagt, es ist eine Utopie, die er da malt in diesem Film mit teilweise vielleicht ein bisschen zu abstrakten Dialogen und vielleicht ein bisschen zu abstrakten Ideen, aber die Umsetzung hat mir fantastisch gefallen. Würde euch empfehlen, da mal reinzugehen und wenn ihr euch hinterher wahnsinnig über diesen Film ärgert, hat er ja immerhin auch was in euch ausgelöst. Ne? Besser als vieles andere, was so läuft, wo man reingeht und denkt, ja Gott, in der Zeit hätte ich auch ein Käsebrot mit Senf essen können. Übrigens, selbst in seinem eigenen Film mitzuspielen, wie es ja auch viele Schauspieler machen, die dann Regie führen und sich gleich erstmal eine Rolle selbst in den Film reinschreiben, das war für Ryan Gosling überhaupt kein Thema.
Directing is a lot of work. I mean, there's some guys out there making it look easy, you know, but it's not. And I don't know how they're starring in their own movies. I mean, it's very impressive. I'm not at that level.
Er kennt einige Kollegen, bei denen das ganz augenscheinlich so aussieht, als wäre es total einfach, Regie zu führen. Für ihn, sagt er, war es das überhaupt nicht. Es war eine Riesenherausforderung und dann auch noch sich selbst inszenieren müssen. Den Klotz wollte er sich nun wirklich nicht ans Bein binden. Ab Donnerstag im Kino, Lost River heißt der Film. Erster Film mit dem Regisseur Ryan Gosling. Wie gesagt, nur Regisseur, er selbst ist im Film nicht zu sehen. Dafür spielt in einer ganz spannenden Rolle seine Freundin Eva Mendes mit. Die lohnt sich im Film auch, sich anzugucken. Als 1993 der Film Falling Down in die Kinos kam, mit Michael Douglas in der Hauptrolle, da war das der amerikanische Erklärversuch eines ganz normalen Bürgers, der durch verschiedene Geschehnisse so auf 180 gebracht wird, dass er darüber vollständig durchdreht und Amok läuft. Dass man die Geschichte auch ganz anders aufziehen kann, mit einer ganz anderen Hintergrundgeschichte und vor allen Dingen mit ganz anderen Stilmitteln, das zeigt ab Donnerstag bei uns im Kino der Film Amok. Hansi geht's gut, ist die Unterzeile, von Soltan Paul, der in die Kinos kommt. Da haben wir es auch mit einem Mann zu tun, der in einem ganz ähnlichen Alter ist, wie damals dieser William Foster, gespielt von Michael Douglas, nur heißt der hier Lorenz Fuchs. Lorenz Fuchs lebt in Berlin, wird gespielt von Thilo Nest, ist jetzt kein so bekannter Filmschauspieler, ist ein großer Burgtheater-Schauspieler, aus Filmen vielleicht ist nicht so wahnsinnig bekannt. Aber dieser Lorenz Fuchs ist halt ein Typ, der in Berlin lebt, ganz offenbar, was wir am Anfang des Films sehen, so rum ist der Genitiv dann richtig, alleine lebend in so einer ziemlich 0815 runtergekommenen, lieblos eingerichteten Wohnung, so ein Bürotyp, der immer morgens im Anzug die Wohnung verlässt, aber ja, sich auch nicht wirklich Mühe ergibt, dass dieser Anzug ein bisschen nach was aussieht. Also es ist ein Typ, der so in etwas älteren Klamotten, aber wohl offenbar pflichtbewusst sich auf den Weg Richtung Büro macht. Das macht er ganz offensichtlich schon seit vielen Jahren so. Der immer selbe Ablauf, morgens irgendwie Brot schmieren, das Brot mitnehmen zur Arbeit, in diesem furchtbar hässlichen Bürokomplex, in einem furchtbar hässlichen Büro zu sitzen und dort seiner Arbeit nachzugehen. Und wir werden so nach und nach mit so kleinen Informationen gefüttert in dieser gähnenden, grenzenlosen Langeweile, in der sich Lorenz Fuchs befindet, kriegen wir immer so kleine Häppchen, dass diese Firma ganz offenbar abgewickelt werden soll, dass er der Buchhalter ist, der dafür zuständig ist, letzten Endes auch das Personal zu kürzen und rauszuschmeißen. Und dann sehen wir ihn plötzlich seinem Chef gegenüber, so einem ganz ekelhaft zynischen Typ, so ein richtiges Großmaul, deutlich jünger auch als er, gespielt von Charlie Hübner, der ihm ein Angebot macht.
Fuchs, Rechnungsabteilung? So, setz dich. Was glaubst du? Lass ich dich fallen oder nehme ich dich mit nach Hamburg? Ich nehme dich mit nach Hamburg.
Das ist auch so eine ganz absurde Szene, wo dieser Chef mit einem Mal anfängt, diesen Buchhaltertyp Lorenz Fuchs zu duzen, wo man gleich auch so ein ganz perfides Gefühl von Unbehagen kriegt, selbst nur vom Zugucken, und so langsam merkt, in Lorenz Fuchs arbeitet was. Der macht ganz offensichtlich schon eine ganz lange Zeit lang etwas, was ihm überhaupt nicht gefällt, wo er auch eigentlich überhaupt nicht hintersteht. Er macht es einfach, um es zu machen. Jeden Tag dasselbe. In dieses ätzende Büro mit diesem ätzenden Chef, der ihm jetzt anbietet, er soll doch mit ihm nach Hamburg gehen, in die große Firmenzentrale und da Chef der Personalabteilung sein, weil er nämlich offenbar, so sagt ihm sein Chef, doch dieses ganz besondere Gen hat, nämlich genauso wie er auch so ein harter Kerl zu sein, und das müsse er doch nutzen.
Alles abgerichtete Tiere. Sind alle krank, sind eine kranke Gesellschaft. Du musst Schluss machen mit dem, was dich kaputt macht. Du bist einer, der nach oben gehört. Du musst aus deiner Wut und deinem Ekel effektiv etwas lernen, Neues umsetzen. Ich wusste das auch. Wir sind Menschen, die andere Menschen zermalmen können. Weil wir die Härte haben, den Hass, das Bewusstsein und die Nerven. Und deswegen werden wir überleben.
Das wahnsinnig Spannende an diesem Film ist, dass wir die ganze Zeit im Kino sitzen und auf diesen Point of No Return warten, dass wir wirklich da sitzen und quasi fordern von Lorenz Fuchs, doch bitte endlich durchzudrehen und mit einer Schrotflinte laut schreiend durch die Gegend zu rennen und einfach alles niederzumähen, weil man dieses innere Anstauen von Aggression selbst beim Zuschauen irgendwann kaum noch erträgt. Ich verrate euch nicht zu viel, wenn ich sage, genau das passiert natürlich nicht. Und das hat mir so gut gefallen an diesem Film, dass es nicht so eine Art Falling Down nur auf Deutsch ist, wo auch so ein Michael Douglas-Typ einfach irgendwann so diesen Schalter umlegt und wir alle denken, ah, Gott sei Dank, ja, endlich haben wir alle drauf gewartet, jetzt so, mäh doch endlich irgendwie alles kurz und klein. Passiert in diesem Film nicht. Sie haben es ganz anders gemacht. Und das wiederum lohnt sich anzugucken ab Donnerstag im Kino. Amok, Hansi geht's gut, heißt der Film. Ihr müsst das Kino, wo der läuft, vielleicht ein bisschen suchen, weil der sicherlich nicht in jedem Kino laufen wird. Ganz interessante kleine Randnotiz zu dem Film ist, es spielt nicht nur Charlie Hübner mit aus dem Rostocker Polizeiruf, sondern auch dessen Polizeiruf-Kollegin, Schauspielerin Anneke Kim Sarnau. Das fand ich ganz interessant, dass man also diese beiden Schauspieler aus dem Polizeiruf sich als Regisseur nimmt und sagt, ich möchte die beide in völlig anderen Rollen, aber möchte die beide auch in meinem Kinofilm drin haben. Das eine ganz nette Randnotiz, wie gesagt, nebenbei. Tolle Idee, mit diesem Thema Amoklauf umzugehen und vor allen Dingen uns als Zuschauer an diesen Punkt zu führen. Ganz behutsam und sachte und gleichzeitig doch so wahnsinnig quälend, dass man es, wie ich eben sagte, innerlich wirklich ab einem gewissen Punkt kaum noch aushält, sich das weiter anzugucken, was da passiert. Tolles, emotionales Kino, geht man raus aus dem Film und hat noch einige Zeit damit zu tun, kann ich euch nur ans Herz legen. Amok, habe ich glaube ich schon gesagt, heißt der Film, ne? Ab Donnerstag im Kino. Eine Stunde Film bei D-Radio Wissen. Ich bin Tom Westerholt und das hier ist Inga Hinnenkamp.
D-Radio Wissen.
Filmnews.
3, 2, 1, Twitter. Wofür Paparazzi früher stundenlang auf der Lauer liegen mussten, erledigen die Stars heute einfach selbst. Schnappschüsse aus höchst geheimen Geheimsituationen. In Sachen Marvels nächsten Mega-Blockbuster hat Jeremy Renner den Twitter-Battle eröffnet. Er postete jetzt das erste Superstar-Foto vom Captain America 3-Filmdreh. Auf dem Bild kein Selfie, natürlich er selbst, und zwar von hinten auf einem klassischen Regiestuhl. Aufschrift: das brandneue Captain America Civil War Logo. Jetzt ist es also nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die anderen Stars die ersten Setbilder zwitschern. Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans und all die anderen werden sicher nicht lange auf sich warten lassen. Vom Drogenkoch zum Superagenten. Wenn man wie Aaron Paul einen Mega-Erfolg mit einer Serie wie Breaking Bad hatte, dann wollen die kommenden Angebote danach sorgfältig ausgewählt sein. Für Aaron Paul heißt das, nach den Blockbustern Exodus und Need for Speed, auf ins Agentengenre. Central Intelligence soll die Komödie heißen, in der Paul auf ein aktuelles Hollywood-Schwergewicht als Gegner treffen könnte, auf Dwayne The Rock Johnson. Der wird in der offenbar sehr derben Agentensatire einen Killer spielen, der als Kind wegen seiner Hämpflingsstatur nur gehänselt wurde und deshalb zu einem so überdimensionalen Muskelberg herangewachsen ist. Drehstart für Central Intelligence soll im Sommer oder Herbst dieses Jahres sein. Gute News für Twin Peaks-Fans. Was für eine Achterbahn der Gefühle. Zuerst die Riesenfreude darüber, dass es von der Kultserie Twin Peaks 25 Jahre nach dem bisherigen Ende eine neue dritte Staffel geben sollte. Dann die niederschmetternde Nachricht, dass Mastermind und Kultregisseur David Lynch nicht dabei sein würde. Als nächstes die Entwarnung, die Unstimmigkeiten seien ausgeräumt, Lynch ist wieder an Bord. Und jetzt Achtung, wir kriegen deutlich mehr Twin Peaks als erwartet. Anstatt der eigentlich geplanten 9 Folgen soll Staffel 3 nun satte 18 Folgen haben. Das hat Schauspielerin Sherilyn Fenn verraten, die wie schon damals auch jetzt wieder mit dabei ist. Jetzt müssen die Fans nur noch etwas Geduld haben. Ab dem kommenden Jahr wird Twin Peaks zuerst im US-Fernsehen beim Sender Showtime zu sehen sein. Bei Marvel abgeguckt. Kleiner Rausschmeißer für heute, könnt ihr selbst mal gucken, wie ihr das so findet. Die Kollegen vom Webportal Heroic Universe wollen erfahren haben, dass sich die künftigen Star Wars Filme auch mit sogenannten Post-Credit-Szenen schmücken wollen. Das sind diese kleinen Cliffhanger-Szenen, die bei Marvel immer im oder nach dem Abspann laufen und einen kurzen Ausblick preisgeben auf das, was kommt. Ob's stimmt, erfahren wir spätestens Ende des Jahres im Abspann von Star Wars 7, das Erwachen der Macht. Wir bleiben gespannt.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Dad, wirklich?
Entspann dich. Hier war früher ein Friedhof. Früher, man hat die Leichen vor Ewigkeiten umgebettet. Die wurden verlegt in eine...
Alles wurde in eine schönere Gegend verlegt.
Das glaube ich eigentlich nicht. Ich denke, den Leuten wurde nur gesagt, dass der Friedhof verlegt wurde. Und tatsächlich wurden die Grabsteine umgesetzt.
Die Leichen sind aber noch hier? Oh mein Gott.
Das sind nicht nur ein paar wütende Geister, mit denen wir es hier zu tun haben. Das ist anders als alles, was ich je zuvor gespürt habe. Den Poltergeist. Sie sind gefangen und verzweifelt. Und ihre Tochter ist die Chance, diesem Fegefeuer zu entrinnen.
Das ist genau der Teil der Geschichte, der sich in den letzten 33 Jahren nicht verändert hat. So lange ist es nämlich her, dass Poltergeist in den Kinos war. Im Original 1982 war das und jetzt 2015, das müsste, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 33 Jahre später sein, kommt das Remake in die Kinos. Ganz schlau gemacht, 30 Jahre kennt man ja, ne? Da redet man von einer Generation, da hat sich also eine Generation in dieser Zeit entwickelt und der neuen Generation setzt man jetzt quasi diesen Aufguss von Poltergeist neu vor. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht und die beiden Filme unmittelbar miteinander verglichen, weil das eigentlich Spannende ist. Ansonsten Poltergeist, die Geschichte, wie gesagt, die werden die meisten von euch kennen, hat ja auch gerade die Szene aus dem Film eigentlich ganz gut zusammengerafft. Diese Familie zieht in ein Haus, in so einer Vorstadt, statt so einer amerikanischen, und dann passieren merkwürdige Dinge in diesem Haus und dann stellt man irgendwann fest, oha, dieses Haus wurde auf einem Friedhof gebaut und die Geister der Toten, die quasi unter dieser neu bebauten Siedlung liegen, sind sauer und die wollen jetzt raus. Das war schon die Geschichte 1982, das ist sie heute auch immer noch. Das gerade eben war ein Ausschnitt aus dem aktuellen Film, so hört sich das heute an. Und da möchte ich gerne mal ein bisschen was gegenüberstellen, weil das ganz interessant ist, wenn man die beiden Filme unmittelbar miteinander vergleicht. Zum Beispiel das Auftreten der Geister im Haus, das erste. Das hat sich 1982 so angehört. Das Bedrohlichste, was man damals so im Repertoire hatte, waren tatsächlich Trompeten und Posaunen.
Sie sind hier.
Und am Ende natürlich die berühmt gewordene Carol Ann, das jüngste Mädchen dieser Familie, was ja auch im Fokus dieser Geister sozusagen steht. Dieses kleine Mädchen war es ja damals, durch das die Geister diese Zwischenwelt verlassen und zurück auf die Erde kommen wollten. Das ist in dem Remake auch so, wenngleich Carol Ann im Remake jetzt nicht mehr Carol Ann heißt, sondern mittlerweile Maddie. Aber wie gesagt, interessant, damals die Effekte, die Soundeffekte, Trompeten und Posaunen, die also für was Bedrohliches gestanden haben in der Gestaltung der Filmmusik in Horrorfilmen 1982. Dazu geradezu Zeichentrickfilmmäßige Effekte, wenn man dann sieht, dieser Fernseher, erinnert euch auch dran, ne? Der Fernseher ist ja das zentrale Verbindungsorgan zwischen Geisterwelt und der realen Welt. Also die Geister kommen ja in Poltergeist durch den Fernseher in die Welt und dann sieht man so eine Geisterhand aus dem Fernseher kommen. 82, das sieht fast ein bisschen aus wie in Tom und Jerry. Damals hat man sich wahnsinnig gegruselt. Ich erinnere mich daran, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und wirklich einen Köttel in der Hose hatte. So aufregend war das. Guckt man sich das heute an, bei den technischen Möglichkeiten, die wir jetzt haben, ist das natürlich ein Witz im Vergleich. So, selbe Szene nochmal, 33 Jahre später, nur wenn ihr mal den Sound vergleicht, ne? So hört sich das jetzt in der aktuellen Version an. Der erste Kontakt zwischen den Geistern und der kleinen Maddie.
Keine Angst. Ja. Aber wie willst du herkommen? Maddie, was machst du da? Sie kommen her. Wer kommt?
Also ihr habt es gehört, da sind im Jahr 2015 keine Trompeten und Posaunen mehr drin, wenn irgendwas bedrohlich wird. Stattdessen wird viel mehr mit Sounds, weniger mit Musik gearbeitet, mit so einem Knistern, mit so sphärischen Geräuschen, die dann die Spannung aufbauen. Und das ist tatsächlich in diesem Remake auch sehr gut gelungen. Kann man sich gut nochmal angucken, 33 Jahre später. Beide Versionen haben natürlich ihren Reiz. Das eine ist ein Kultfilm, der aber heute einfach, wenn man sich heute anguckt, wirklich nicht mehr besonders gruselig ist. Das haben sie schön aufgefrischt mit der Neuversion von Poltergeist. Also wenn ihr gerne mal euch erschreckt, auch im Kino, die Gruselszenen sind auch schön schnell geschnitten. Der ganze Film hat einen guten Drive bekommen. Dann kann man sich diese Neuauflage von Poltergeist ab Donnerstag tatsächlich gut im Kino anschauen, wenn ihr das damals schon alles albern und doof fandet und so mit Haunted House und paranormalen Phänomenen nichts anfangen könnt, könnt ihr euch das natürlich logischerweise auch schenken. Ich, wie gesagt, ich war ganz begeistert und habe mich auch wirklich ein paar Mal anständig erschrocken. Ryan Goslings Lost River, dazu Poltergeist und der Film Amok. Hansi geht's gut. Das sind die drei Filme, die am Donnerstag starten, die ich euch heute in eine Stunde Film ans Herz gelegt habe, eventuell denen mal eine Chance zu geben und mal was zu gucken, was abseits dieser ganzen Blockbuster-Nummern läuft. San Andreas mit Dwayne Johnson startet auch am Donnerstag, ist wirklich einfach nur ein weiterer Katastrophenfilm. Um ihn erwähnt zu haben, passiert im Endeffekt nichts viel Neues als das, was wir schon auch aus Filmen wie 2012 von Roland Emmerich kennen. Trotzdem möchte ich nochmal zurück auf einen Film, der schon seit Donnerstag jetzt neu im Kino läuft, heißt Die Augen des Engels, haben wir letzte Woche kurz drüber gesprochen. Trotz der Cannes-Spezialsendung ist der Film, über den Amanda Knox-Fall, in dem Daniel Brühl die Hauptrolle spielt, nämlich einen amerikanischen Filmregisseur, der versucht, genau diesen Amanda Knox-Fall auch vor Ort in Italien da ein Drehbuch zu schreiben und das zu verfilmen. Und das geht alles ziemlich nach hinten los, weil er relativ schnell nicht mehr weiß, was er in diesem ganzen Fall überhaupt noch glauben soll, was da Wahrheit und was Lüge ist. Ich habe Daniel getroffen und mit ihm drüber gesprochen und auch darüber, warum er eigentlich in diesem Film so abgerockt aussieht. Also nicht so runtergeschminkt abgerockt, sondern wirklich abgerockt aussieht, hat er mir erklärt.
Wenig geschlafen, viel Kaffee, Drogen, Alkohol. Drogen waren nur Milchpulver. Und ich habe ja noch, ich habe aufgehört zu rauchen, erstaunlicherweise, vor 6-7 Monaten, also irgendwann nach dem Film. Nee, oder noch ein ganzes Stückchen danach, aber da habe ich noch geraucht, aber dann halt natürlich mehr. Und ja, es war dann so, dass muss man dann auch ein bisschen dann einfach bei so einer Art von Film auch mitgehen. Das ist ja Teil des ganzen Prozesses, ne?
Neugierig geworden bin ich vor allen Dingen, als er erzählt hat, Drogen, nee, das wäre nur Milchpulver gewesen, tatsächlich. Er muss im Film einige Male koksen. Erst haben sie das mit so einer Art Salz versucht, da hat er aber gesagt, das wäre jetzt nicht so ganz das Angenehmste am Filmdreh gewesen.
Das hat wirklich so extrem gebrannt und war so unangenehm in der Nase. Also das war eine saudumme Idee, wie auch immer das hatte der Requisiteur oder so, und dann habe ich gesagt, wir müssen irgendwas anderes finden, dann kamen sie mit Milchpulver und das war richtig lecker. Selbst wenn es in der Nase runter, das will jetzt nicht ins Detail gehen, aber...
Ja, vielen Dank fürs nicht weiter ins Detail gehen, Daniel Brühl. Milchpulver koksen, so macht man das am Set. Ja, tatsächlich, Schauspieler nehmen da beim Dreh kein echtes Kokain für, die schnupfen dann Milchpulver. Soll gar nicht so schlecht schmecken, das wissen wir jetzt auch. Und grundsätzlich fand ich es aber ganz cool, dass er so erzählt hat, seine Schauspielpartnerin Cara Delevingne, amerikanisches Topmodel, mit der war er tatsächlich relativ viel unterwegs. Es gibt auch einige Party-Szenen im Film und ich will jetzt nicht großartig mit Method-Acting anfangen, aber das, was die beiden da zusammen abgezogen haben, um nämlich diese heftigen Party-Szenen im Film spielen zu können, das geht für mich schon sehr in Richtung Method-Acting. Hört es euch mal an.
Ich war viel feiern auch mit Cara. Extrem. Und dann waren wir manchmal so gut in Stimmung nachts, dass wir dachten, wir rufen jetzt an und drehen jetzt gerade diese Szene. Also die Feier, bei der ich da bin, wo es mir dann schlecht geht, war auch tatsächlich eine Feier. Mir wird auch tatsächlich regelmäßig übel, wenn ich zu ordentlich an einem Johnny, das war noch nie so richtig meine Droge, also aber das war in dem Fall gespielt. Vieles ging also fließend ineinander über, sagen wir mal so.
Falls ihr den Film schon geguckt habt oder das noch vorhabt, dann wisst ihr jetzt, einiges, was man im Film sieht, ist keine komplett gestellte Party gewesen, sondern die haben tatsächlich für diesen Film auf einer Party gedreht. Deshalb wirkt die im Film auch so echt. Cooler Typ, Daniel, ist immer wieder toll, weil er diese Anekdoten einfach raushaut, wo andere Schauspieler im Leben nicht drauf kämen, sowas zu erzählen. Natürlich habe ich noch versucht, irgendwas zum Thema Captain America 3 raus ihm rauszukriegen. Er ist ja nun mal Teil dieser gigantischen Marvel-Produktion. Jetzt im Augenblick wird an diesem Film gedreht. Aber natürlich konnte er dazu nicht allzu viel erzählen.
Ich darf nicht drüber reden, aber ich kann nur sagen, ihr werdet euch wundern. Ich darf aber wirklich, sonst komme ich ins Marvel-Gefängnis und da werde ich von allen Superhelden verprügelt. Und da will ich nicht.
Nee, das will man natürlich nicht, von allen Superhelden verprügelt werden. Trotzdem freut es einen natürlich für einen Schauspieler wie Daniel Brühl, der lange Zeit viele Dinge auch abgesagt hat, die ihm angeboten worden sind, der ganz weise und klug ausgewählt hat, was er für Rollen annimmt, was er für Filme dreht, der dann ja mit Rush, diesem großartigen Film, in dem er Niki Lauda spielt, auch für den Golden Globe nominiert war und ja, dessen Hollywood-Karriere relativ steil geht im Augenblick, ohne dass er sich irgendwie über die letzten Jahre verändert hätte, ohne dass er dadurch irgendeine Form von bescheuerter Attitüde an den Tag legen würde. Das mag ich wirklich sehr gerne an ihm. Ist immer ein großes Vergnügen, sich mit Daniel Brühl für Interviews zu treffen. So, das war's für heute. Tom Westerholt ist raus. Ich sag tschüss, bedanke mich bei euch für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit für heute.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.